This is not a static system. This thing is still evolving.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Request for Commons, nach langer Zeit nochmal. Und zwar direkt mit einer Sondersendung quasi, weil ich sitze hier gerade draußen auf der grünen Wiese auf dem Chaos Communication Camp und habe zu Gast jemanden, den ihr auch noch nicht kennt, nämlich den Philipp. Hallo Philipp.
Hallo Annalena.
Und wir Philipp, wir kennen uns auch erst seit ein paar Minuten.
Das ist richtig.
Das ist richtig. Angeschleppt, im positivsten Sinne, hat dich der Clemens, weil ihr kennt euch nämlich von diversen Aktivitäten.
Genau. Wir haben uns kennengelernt, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo hatten wir ein Netzwerk gebaut und Clemens mit seinen Jungs war für eine Veranstaltung danach da und dann haben wir so Hand in Hand Übergabe gemacht, da haben wir uns mal kennengelernt, ich würde sagen 2016 vielleicht.
Aber in Berlin irgendwo, oder?
In Berlin, ja, genau.
Republika?
Nein, war nicht Republika, war eine Veranstaltung, die ich jetzt nicht nennen möchte.
Also, ja, okay, gibt ja noch ein paar mehr Veranstaltungen.
Genau, aber auf der Republika, glaube ich, hat er mir mal aus der Ferne gezeigt, schau, das ist Annalena, mit der ich die Podcasts mache.
Ach so, ja. Sieh mal eine an. Das ist ja lustig. Okay, so und Philipp, was treibst du sonst so? Wie kommst du mit Veranstaltungsnetzen zusammen?
Wir betreiben eine kleine Firma, die heißt Serview und wir sind eigentlich spezialisiert in so Veranstaltungsnetze. Wir bauen in leere Hallen oder auch volle Hallen als Festinstallation oder temporär Netze. Mhm. Und haben da besonders viel Spaß an vielen Leuten, die sich ins WLAN einbuchen.
Also ein bisschen was mit Herausforderung.
Genau, ja. So, wenn dann so ein paar tausend Leute auf einer Bühne sitzen und tatsächlich ihre Geräte einbuchen, dann haben wir Spaß daran. Da habe ich auch den Clemens.
Verbindet euch ja dann was, ne?
Genau, so ist es. Ja, das machen wir als Serview, eine typische Event-IT-Bude irgendwie. Wir kommen so aus dem mittelständischen Administrationsbereich.
Ja.
Was man dann, also jetzt, wo wir uns sozusagen entwickeln, wie ich von den Kollegen dann immer höre und wir keine, wie ist das Wort dafür, ein IT-Systemhaus-Administrator. Das klingt manchmal wie ein Schimpfwort, ich finde es gar nicht so schlimm, weil wir so direkt am Kunden was dafür tun, dass das funktioniert. Da kommen wir jedenfalls her und jetzt sind wir mittlerweile in eine andere Richtung unterwegs, wo ich auch Clemens getroffen habe, dass wir Provider geworden sind und Richtfunk zum Beispiel vom Fernsehturm am Alexanderplatz aus machen.
Oh, da sind wir nämlich. Ihr seid die mit dem mit der Antenne auf dem Fernsehturm.
Genau, ja. Deswegen sind wir auch hier. Clemens hat mal gesagt, du Chaos Communication Camp, die haben eine super Anbindung, aber da kommen ja immer vorher schon auch Aufbauteams und dann bis die Glasfaser angesteckt ist und zum nächsten Pop gezogen. Es dauert immer ein bisschen, wollen wir da nicht was machen, da war ich sofort Feuer und Flamme und dann haben wir eine Richtfunkstrecke von hier aus Zedenik vom Camp zum Alexanderplatz, zum Fernsehturm gebaut. Und da gehen sogar ganz vernünftige Datenraten drüber.
Also wie weit ist das von hier aus?
Das sind 57,1 Kilometer.
Wow.
Ja, war für uns auch ein bisschen experimentell, muss man sagen. Aber es hat gut funktioniert.
Und das ist jetzt, also nur nochmal für mich auch ein bisschen Kontext, also das ist jetzt schon eure erste Chaos-Veranstaltung.
Das stimmt, ja.
Das ist eure erste Chaos-Veranstaltung. Das heißt, aber ist natürlich dann, wenn du sagst, Spaß mit vielen Leuten, ein bisschen Herausforderung, ist natürlich so eine Chaos-Veranstaltung, hat man doch Spaß dran, oder?
Genau, ja, absolut, das passt. Also vor allem die Herausforderung halt. Also es ist so, wenn du jemandem sagst, hey, ich habe eine Richtfunkstrecke knapp 60 Kilometer gebaut und redest dann so mit Leuten, die das schon seit gefühlt 100 Jahren machen, dann sagen die, ach, das ist ja interessant. Und dann das ist so das Level. Da kannst du bei der Bundesnetzagentur anrufen und dich mit demjenigen unterhalten, der die Frequenzen vergibt, und der hat Interesse dafür. Und das hat er natürlich nicht so bei jeder Frequenzvergabe, weil er ja zig Frequenzvergaben am Tag da irgendwie auf dem Tisch hat.
Also vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht wissen, die noch nie auf dem Camp waren, also auf dem Camp hier an dieser Location oder so, kannst du mal kurz beschreiben, wo wir uns hier befinden und was das hier für eine Location ist?
Wir befinden uns so gefühlt ein bisschen auf der grünen Wiese. Also
gefühlt ist gut.
auch real, ja. Meine Füße stehen auf einer Wiese im gemütlichen Campingstuhl.
Ja.
Der Ziegeleipark Mildenberg.
Genau, ja, Ziegeleipark Mildenberg heißt das Ganze.
In der
genau.
Nähe von Zedenik, in der Nähe von Gransee, in der Nähe von, also das kann man so weiterspielen, man merkt, wir sind wirklich auf der grünen Wiese.
In Brandenburg, so
in
viel
Brandenburg, ja. Ist etwas weg von der nächsten Glasfaseranbindung. Mhm. Wir sind nicht so städtisch verbunden. Das heißt, man kriegt hier, ich glaube, es gibt sogar ein VDSL 25 als Telekom-Produkt.
Ach was.
Habe ich gehört, ich bin nicht
Ach
sicher.
Was.
Aber das reicht jetzt natürlich nicht für das, was hier gerade passiert. Also das Chaos Communication Camp. Und da haben wir gestartet sozusagen. Als wir uns das angeschaut haben, da war es hier noch sehr leer. Ich bin überrascht, wie voll das ist. Also für mich, wie gesagt, die erste Chaos-Veranstaltung. Mhm. Ich war noch nie auf dem Kongress und auch noch nicht auf dem Camp.
Das wirst du ja dann hoffentlich mal versuchen nachzuholen.
Ja, absolut. Das fühlt sich schon gut an, was hier so los ist. Mhm. Also ich höre immer nur so, ja, was ist denn das mit den Chaos-Veranstaltungen? Und das Typischste, was ich dann höre, ist, ja, so und so viele Tage oder Wochen arschlochfreie Zone. Und da habe ich gedacht, das klingt gut.
Klingt gut, ne? Ja. Klingt gut. Okay, also wir sind hier, was hast du, Luftlinie 57 Kilometer vom Fernsehturm entfernt.
Richtig.
Okay, und Ziegeleipark, hier gibt es ein paar Schornsteine.
Mhm. Es gibt hier, ja, ich weiß gar nicht wie viele, mehr als eine Handvoll wahrscheinlich, aber der mich sofort interessiert hat, ist der höchste natürlich.
Der ist wie hoch?
Der ist 56 Meter hoch. Wurde mir gesagt, das glaube ich auch, weil wir hatten 100 Meter Seil dabei und das hat gerade so hoch und runter gereicht.
Ja, okay. Wer Clemens auf Twitter folgt oder auch also diversen Retweets, die ich gesehen habe, da waren dann immer Bilder von Menschen oder von einem Menschen, der diesem Schornstein rauf und runter geklettert ist. Warst du das?
Das war ich, ja.
Das warst du.
Ich war aber nicht alleine. Also,
du warst nicht alleine.
Nein, es war auch noch der Marc. Aus unserem Team.
Mit wie vielen Leuten seid ihr jetzt hier
insgesamt
am Start?
Waren wir, glaube ich, zu fünft an dem, also hier wirklich vor Ort, ja. Aber es haben auch noch fleißige Helfer hier vom Camp geholfen. Also der Mike Tango und Sync haben da auch mal eine helfende Hand geworfen. Das war sehr angenehm.
Ja, super. Und was habt ihr auf diesem Schornstein gemacht? Also erstmal was, ich weiß nicht, wie man sich diesem Thema am besten nähert, weil das ist jetzt auch für mich neues Terrain. Also du hast gesagt, ihr habt da auf dem Fernsehturm, also vielleicht sollte man auf der Seite anfangen, auf dem Fernsehturm obendrauf habt ihr was als Anlage installiert, so, und wie kommt ihr dazu und was, also wie kommt man dazu, auf dem Fernsehturm Equipment anbringen zu können, dürfen?
Ja, mal schauen, wie viel du hinterher rausschneiden musst, aus Zeitgründen.
Ach,
nix, oder so.
Aus Zeitgründen, ja, okay, weißt du wie viel, ich glaube, unser Clemens und mein Rekord liegt bei über 5 Stunden.
Oh, okay, nee, das kriegen wir hin. Naja, ursprünglich, ich sagte ja, wir kommen aus dieser Eventschiene und da braucht man ja immer so Internet und dann trifft man auf verschiedene Dinge. Manchmal gibt es in dem Haus eine super Anbindung, sagt man so, ja, bitteschön, 1 Gigabit, da kommt so Internet raus, bestens, oft aber auch nicht. Mhm. Ich bin Ur-Berliner und habe mich gewundert, wie viele große Veranstaltungsorte es gibt, die irgendwie keine Anbindung haben. Und dann kann man natürlich die Telekom anrufen und sagen, ich hätte jetzt hier gerne mal irgendwie einen Gig oder auch weniger, und dann fällt man nach hinten um, was das kostet. Je nachdem, wer es braucht, dann auch nicht, bucht es eben. Aber das, da haben wir gedacht, naja, irgendwie, da muss es auch eine andere Möglichkeit geben, und da sind wir dann mal auf Richtfunk gestoßen als Nutzer sozusagen. Es gibt ja auch andere Firmen außer uns jetzt, die in Berlin Richtfunk anbieten. Und mit denen haben wir das, bei denen haben wir das gebucht für Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Und irgendwann haben wir gesagt, ach naja, eigentlich vielleicht machen wir das einfach selber, und haben angefangen uns zu erkundigen, und dann war ich wieder überrascht, dass es am Fernsehturm, weil man guckt irgendwie so über die Stadt und sieht andauernd den Fernsehturm und denkt so an Funk, und da muss es doch jemand geben, aber da gab es keinen, der jetzt mal so eben einem Internet in die Hand gedrückt hätte über eine Funkstrecke. Da kommen wir bestimmt noch zu, wie das ist mit dem Richtfunk. Und dann haben wir angefangen, uns darum zu kümmern, wie ist das mit der Bürokratie, welche Regeln gibt es da, wer kann einem da eigentlich den Zutritt gewähren und was muss man da dann wieder beachten und was kostet das und so weiter und so weiter. Und dann haben wir angefangen, das zu betreiben und zu gucken, ob das eine realistische Möglichkeit ist, das selbst zu tun und dann einen Richtfunkstandort zu etablieren. Mittlerweile kann ich sagen, ist es tatsächlich fertig. Wir haben dann ein fertiges Netz und einen fertigen Standort. Diese ganzen bürokratischen Hürden, wenn man so mit Firmen zu tun hat, die halt doch einfach auch groß sind, wie die DFMG zum Beispiel, als Nachfolger von der Telekom diese ganzen Fernmeldeturmstandorte betreibt und sich auch aber stark für den Richtfunk einsetzt. Das ist so der Ansprechpartner dafür.
Ach, die haben da
die sind sozusagen
Fuß in der Tür im Fernsehturm.
Ja, Eigentümer eigentlich.
Ah, okay.
Also Eigentümer oder Betreiber, die genauen rechtlichen Dinge. Also ja, jedenfalls, okay. Das sind unsere Ansprechpartner. Und dann gibt es ja noch die Telekom und die sind ja auch nicht an jeder Stelle so wahnsinnig unkompliziert. Und dann kommt so eins zum anderen. Also was wir da jetzt haben, ist ringsherum Antennen. Wir haben also eigene Antennenträger, wo wir eigene Antennen ranschrauben können. Wir haben Antennen, die wir per Lizenz dann auch tatsächlich verschieben dürfen. Also das ist ja ein sehr bürokratischer Prozess. Diese Richtfunkstrecken sind anzumelden, die exakte Richtung ist anzumelden, die Neigung ist anzumelden, dann kriegt man eine Frequenz zugeteilt und dann kann man da jetzt nicht einfach so hingehen und sagen, ach Mensch, gucke mal, so 10 Grad weiter rechts, da würde ich jetzt eigentlich gerne hin. Das geht nicht. Nicht einfach so. Also da muss man erstmal wieder Anträge schreiben und sich um Dinge
kümmern. Über welche Frequenzbereiche reden wir?
Also kommerzieller oder professioneller Richtfunk passiert im Innerstädtischen so bei 18 Gigahertz, bei 26 Gigahertz und bei 38 Gigahertz.
Kommt man da irgendwo in die Quere oder anderen Frequenzen, die für LTE beziehungsweise 5G irgendwo da in der Ecke rumschwirren?
Das ist das Angenehme beim professionellen Richtfunk. Also es kostet halt alles Geld.
Ja.
Aber man hat dann die Frequenz, die einem von der Bundesnetzagentur zugeteilt wird, auch
und
für sich.
Frei.
Also da muss man sich auch nicht drum kümmern.
Ja.
Schreibt man einen Antrag. Antragsverfahren ist auch nochmal spannend. Aber wenn man das alles korrekt und also wenn man das korrekt und auch
ordentlich plausibel
macht. Mhm. Plausibilität ist ganz wichtig.
Ja,
Plausibilitätsprüfung,
ne?
Genau, das muss passen. Dann hat man diese Frequenz für sich und dann kann man sich auch sicher sein, dass man da alleine ist.
Wenn in die Quere kommt und so, okay. Solche Anträge macht man dann bei der BNetzA, weil die wissen, genau. Die wissen das dann. Ja,
die sitzen angenehmerweise in Berlin.
Die sitzen in Berlin, ja, das ist richtig. Stimmt, super. Ja, da gibt es ja auch nette. Also
tatsächlich.
Die ich kenne, die meisten waren eigentlich immer recht nett, auch wenn es natürlich eine Behörde ist und entsprechend bürokratisch.
Ja, aber ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, wie nett, so kann man das so sagen. Also jedenfalls, wie gut es auch funktioniert.
Mhm.
Das, wenn man sich entsprechend der Regeln verhält und es sind jetzt keine, es gibt ja manchmal so Regeln, wo man denkt, oh, was soll das jetzt? Also es sind schon irgendwie nachvollziehbare Regeln
und
kann man sich dran halten und dann funktioniert das auch echt gut. So, das muss man sagen.
Okay, also ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, in alle Richtungen zu funken. Ihr müsst es aber jeweils, wenn ihr das nutzen wollt, anmelden.
Da war ich stehen geblieben. Wir haben feste Richtfunkstrecken, die wir eben anmelden und dann kann man die entweder für einen bestimmten Zeitraum in exakt diese Richtung strahlen lassen oder auch für 10 Jahre. Da gibt es verschiedene Lizenzformen.
Mhm.
Was wir auch haben ist, und das ist das, was uns an und für sich so Spaß macht, ist eben die Möglichkeit, auf der Plattform die Antennen selbst wechseln zu dürfen. Also wir dürfen tatsächlich 24/7 auf den Fernsehturm. Da gibt es natürlich Papierberge und Unterweisungen und das Gesamte, was man sich so vorstellen kann. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann darf man tatsächlich da hingehen und klingeln und sagen, guten Tag, ich möchte gerne jetzt auf zu meiner Technik. Auf 238 Meter ist das in dem Fall. Da gibt es dann so ein Technikfahrstuhl, klingelt man unten, dann geht eine doppelte Schleuse auf und dann ist das alles Hochsicherheitsbereich und dann, aber wenn man drin ist, steht man vor dem Fahrstuhl, fährt da hoch und muss dann die letzten 20 Meter laufen und dann steht man da und kann ungestört, ohne Panzerglas vor den Augen oder Gitter die Berliner Luft genießen.
Die Berliner Luft genießen, hoch und windig, stelle ich es mir vor.
Das stimmt, also es sind also das Wetter ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich schweife gerade ab. Ich wollte sagen, diese mobile Plattform, das Geniale daran ist, und da komme ich immer so ins Schwärmen, dass man wirklich sagt, das ist so, so eine James Bond 007-Nummer. Ja? Es ruft jemand an und sagt, ich brauche jetzt da 500 Megabit oder 100, egal wie viel. Und man kann eben hinfahren durch diese Mobilität, dann quasi sofort in die gewünschte Richtung funken. Ich kann also da hingehen, schraube das um, bin nach einer Stunde oder einer halben Stunde, kann ich in jede beliebige Richtung funken und da Internet abliefern.
Aber sowas gibt es ja bestimmt nicht irgendwie auf der Stange zu kaufen. Habt ihr da irgendwas gebaut, dass das geht? Oder?
Richtig, da gibt es ein vorgefertigtes System von der früheren Telekom. Die haben da so sehr komplizierte Böcke, wo sie riesige Schüsseln drauf haben mit 1,20 Meter Durchmesser. Mhm. Und wir haben es ein bisschen dezenter gebaut. Also die Zeit ist ja auch weiter fortgeschritten. Diese ganzen Richtfunk-Elektronik ist auch wesentlich kleiner geworden und leistungsfähiger. Mhm. Wir bauen in der Regel nicht mehr als so 60 Zentimeter Durchmesser-Schüsseln. Aber schön. Da gibt es dann...
Ja, ich halte hier jetzt gerade, das sieht man natürlich im Podcast nicht, aber ich halte jetzt hier gerade so, okay, 60 Zentimeter, ist gar nicht so viel, ist gar nicht so groß. Ja, genau,
also häufig nehmen wir auch bloß 30 Zentimeter Schüsseln, wenn dich da technische Werte, dann können wir auch noch drüber sprechen, aber das Schöne ist eben wirklich, man kann dann diesen Mastplatz versetzen, da wo man ihn hinbraucht und sagen so in die Richtung und dann fährt man auf die grüne Wiese, wo man jetzt Internet braucht, baut die Gegenstelle auf und dann hat man zwei Geräte, die miteinander über die Luft reden, Richtfunk, und kann dann eben das benutzen wie ein Patchkabel über die Luft, wenn du so willst.
Du hast eben gesagt, wenn da einer anruft und wir brauchen mal irgendwie 500 Mbit oder ein Gig oder so, egal. Wo hört es denn auf? Es hängt wahrscheinlich davon ab, wie weit man kommen muss, aber was habt denn ihr da für eine Anbindung? Also ich meine, wie seid ihr denn da angebunden und wie weit?
Also wir haben das Luxusproblem sozusagen der Glasfaser direkt im Turm. Mhm. Da können wir auch 100 Gig buchen, wenn wir das möchten. Mhm. Sind halt dann Telekom-Leitungen so, also mit den, ne, da sind dann immer so Eurozeichen dran. Aber unsere Anbindung ist eben eine Glasfaser direkt im Turm. Mhm. Dann haben wir noch eine Anbindung über 80 Gigahertz Richtfunk, da gehen dann 10 Gigabit drüber, direkt in die Lützowstraße 105 zu IPB ins Colocation Center. Mhm. Sehr guter Partner übrigens, macht echt Spaß da mit denen zu arbeiten. Dann haben wir noch Anbindungen, das sind so unsere Hauptrichtungen. Dann haben wir noch aus Redundanzgründen und um so Netzdreiecke zu bauen in die Arena Berlin eine Anbindung. Da haben wir dann auch
Berlin,
wieder.
Ich bin jetzt keine Berlinerin.
Die Arena Berlin ist ein großer Veranstaltungsort.
Okay.
Das ist die größte freitragende Halle eine Weile gewesen. Ich weiß nicht, in Deutschland oder Europa. Die ist so 70 mal 100 Meter groß mit so ringsherum noch Seitenflächen.
Okay.
Da haben wir dann auch eine Glasfaser drin. Also wir haben verschiedene Anbindungen und da ist die Bandbreite jetzt, was man sich normal vorstellt, gefühlt unbegrenzt für uns jetzt. Also deswegen sage ich es mir jetzt erstmal nicht so wichtig, ob da 100 Megabit oder 500 Megabit, das macht es jetzt gerade nicht aus. Technisch ist es so, dass wir die größte Strecke, die haben wir auch hier, muss ich auch noch erzählen, weil es auch so eine Nerd-Geschichte ist, auf 80 Gigahertz Richtfunk gebaut haben. Mhm. Da gehen 10 Gigabit drüber, ich hatte es gerade schon gesagt. Ja. Und jetzt ist das Schöne, dass Leute, die sich so mit Frequenzen beschäftigen, dann hört man ja mal so, wie breit ist denn dieses Band? So, dann sagt man, okay.
Wäre jetzt auch noch was ich gefragt hätte, ja?
Ja, und dann hast du ja so WLAN, okay, was du machst irgendwie so deine Fritzbox an und dann macht die dir so ein WLAN da mit 802.11ac an und wahrscheinlich macht sie dir erstmal großzügig 80 MHz auf. Und dann denkst du, ach naja, 80 MHz vielleicht zu breit, ich stelle jetzt mal auf 40 MHz oder 20, weil ich habe auch noch Nachbarn und so. Mhm. Aber so eine 80 GHz Strecke, dass da 10 Gigabit drüber gehen, ist 2000 MHz breit. Also so 2000 MHz zu WLAN 80 oder ich, na gut, man könnte jetzt auch 160 ist auch noch spezifiziert beim WLAN. Aber es ist schon
dick.
Sehr dick. So. Und das ist dann, das ist so der Nachteil, auch wetterempfindlich. Also man kann jetzt so eine 80 GHz Strecke, das Wetter ist ja auch immer so eine Frage, was ist denn mit dem Wetter bei Richtfunk? Das kann man errechnen. Jedenfalls aber, um bei diesen 10 Gig zu bleiben, da sagt der Hersteller, naja, so 2,5 Kilometer ist doch irgendwie eine vernünftige Entfernung, dass man auch bei Regen da noch eine vernünftige Verbindung hat. Und warum ich gerade so begeistert war, ist, dass wir ja hier zum Camp eine 10 Gigabit Strecke gebaut haben, von dem besagten Schornstein in 56 Meter Höhe, zum nächsten Fernmeldeturm der DFMG. Deutsche Funkturm ist das, die DFMG.
Ja, hätte man vielleicht eben noch kurz sagen müssen. Ja.
Da ist der nächste hohe Fernmeldeturm in Gransee. Das sind 10,7 Kilometer.
Mhm.
Und da gibt es dann auch direkt am Fuß des Turms, wie praktisch, eine Vermittlungsstelle der Telekom.
Ach.
Ja, und jetzt hat der CCC sich drum gekümmert und gesagt, liebe Telekom, könnt ihr uns da nicht so mal Bits geben? Und jetzt kommen da 10 Gigabit über eine Glasfaser an. Dann haben wir die hochgesteckt auf den Turm, ein Single Mode, 90 Meter den Turm hochgezerrt, haben mit der DFMG gesprochen, da sitzen so alle in einem Boot, das ist so eine Goodwill-Sponsoring-Kooperation, jedenfalls gibt es da keine Euros für.
Da gibt es da Connections mit Camp und CCC und Telekom und überhaupt und ja.
Genau, ja.
Man kennt sich.
In dem Fall haben wir dann tatsächlich die DFMG mit an Bord geholt, und gesagt, weil die ja auch wegen Fernsehturm.
Wegen Fernsehturm
und so.
Kennt ihr euch da, ja?
Richtig, haben gesagt, guck mal, wir würden es da gerne unterstützen, aber da fehlt jetzt eben euer Turm, weil Telekom ist am Boden, wir sind in der Luft und so macht ihr das mit dem Turm. Haben sie gemacht. Und jetzt haben wir halt 10,7 Kilometer, die 10 Gigabit und tatsächlich funktioniert es auch. Und jetzt in diesem Moment läuft so der Traffic, der im Camp sozusagen der Telekom zugehörig ist. Wenn du jetzt zu Hause bist und deinen Telekom-Anschluss hast und guckst den Livestream, dann läuft das über diese 10 Gigabit Leitung Gransee Ziegeleipark.
Ja, jetzt muss ich gerade nochmal bedenken. Ach so, okay. Also ihr von also jetzt mal nochmal, die Strecke geht jetzt die Funkstrecke von hier vom Tur, von dem Schornstein zu diesem Turm von der Telekom.
Mhm.
Und von da aus wird, also ihr macht jetzt auch von hier aus den ganzen Telekom-Traffic, nehmt ihr jetzt auch mit?
Richtig.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ach so, ihr macht jetzt für die Telekom-Traffic quasi.
Wir sind der Carrier in dem Moment.
Ah,
so, wir sind
jetzt,
wir machen
ja
die Verbindung.
Ich muss erstmal mitdenken, ja.
Wobei die Telekom da, also ich weiß, du hast dich ja mit Clemens auch über BGP und so gesprochen.
Ja.
Also auf der Strecke gibt es dann auch Full Tables. Das, im Moment ist es nur so, dass die bessere Strecke für Anfragen ins Internet die eigentliche Hauptstrecke ist, nämlich die Glasfaser, die hier immer zum nächsten Strommast gezogen wird.
Ja. Ja, ja, ich glaube, Clemens wollte da auch noch jemanden, der mit der Faser zu tun
genau.
hat.
Genau.
Faser. Ja. Genau. Ja.
Das ist ja die Hauptstrecke. Ne? Wir sind ja so Add-on und Havarie-Idee und Aufbaunetz. So, also wir sind da ja so langsam angedockt.
Aber
ihr wart
die Ersten, die halt hier Internet angeschleppt haben, so fürs
Richtig.
Aufbauen.
Ja.
Seit wann seid ihr jetzt hier? Also vor wann habt ihr hier das Netz in Betrieb genommen?
Bevor der erste Orga-Mensch hier war. Die Geschichte dazu ist, dass wir ursprünglich als erstes diese Strecke vom Schornstein nach Gransee zu dem Telekom-Turm bauen wollten. Dann gab es da aber so Komplikationen diversester Natur und dann haben wir gesagt, okay, aber das ist irgendwie peinlich, wenn wir so darüber sprechen, dass wir helfen wollen und dann gibt es keine Bits, wenn hier die Orga-Leute auftauchen. Dann haben wir gesagt, dann probieren wir das jetzt einfach nach Berlin. Und haben noch 90 Zentimeter Schüsseln geordert. Also so große Schüsseln hatten wir gar nicht im Lager.
Mhm.
Und haben dann eben die Strecke vom Schornstein zum Fernsehturm als erstes gebaut.
Das habt ihr tatsächlich erst gemacht und jetzt ist das erst, dass es zu dem anderen Turm geht. Und richtig. Vorher habt ihr das direkt über die 60 Kilometer gefunkt.
Richtig, genau. Also dieses gesamte Aufbaunetz, da waren dann auch, ich weiß nicht, ich habe vor Campstart geguckt, da war irgendwie ein Terabyte Daten oder so sind da durchgegangen im Aufbauzeitraum. Mhm. Und wir hatten noch so ein, ja, mal so eben ein paar Access Points da in die Gegend geworfen. Da war ja das NOC-Team noch gar nicht hier und waren dann aber auch schon 300-400 Leute eingebucht.
Das ist aber nett.
Ja, wie das so ist, ne? So, Clemens sagt ja gerne, weil wir es können oder so.
Ja, das ist aber, das ist sehr nett, dass ihr hier direkt hier Netz angeschleppt habt. Ja, super. Okay, und nochmal, das war, bevor die ersten von der Orga hier waren, das
richtig.
War wann?
Das war ein Freitag, würde ich sagen. Ab wann waren die denn hier? Ab 16. war der Telekom-Link in Gransee fertig, 15. oder 16. Dann war das eine Woche, 10 Tage vorher.
August?
4. Ja, August. Ja. 4. oder 5. August. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau.
4. oder 5. August und jetzt ist der 21.
Ja.
Ja, okay. Oh, das wusste gar nicht, wie schnell die hier aufbauen.
Ja, doch. Das gibt ja das Zeitraffer-Video. Wir haben nämlich hat jetzt nichts mit Rechtfunk zu tun, aber wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir da oben also einen Übergabepunkt, wir haben dann einen Switch hingebaut, da kommt PoE raus, da kann man ja auch andere Sachen dran stecken als so Richtfunkantennen. Mhm. Da haben wir eine Kamera dran gesteckt und da gibt es jetzt eine Zeitrafferaufnahme über den Camp.
Die habe ich, glaube ich, auch schon gesehen. Also ich muss auch nachher von dir wahrscheinlich mal noch ein paar Links einsammeln, da müssen wir mal noch, weil ich mache auch immer, ich weiß nicht, kennst du diesen Podcast überhaupt?
Ja, ich habe schon mal deinen Podcast gehört.
Du hast ihn schon mal gehört, ja, okay, dann weißt du ja auch, dass ich Shownotes mache und fleißig Links sammle. Jetzt weiß ich noch nicht, ob es diesmal einfach, damit ich schnell veröffentlichen kann, noch ein bisschen darauf geht. Aber ich werde dann noch ein paar Sachen einsammeln, da werden wir auch dann gucken, ob wir das Zeitraffer-Video nochmal irgendwo finden.
Ja, es war jetzt auch beim Opening, lief das, als alle reingekommen sind, ins Zelt, während dem Opening jetzt vom Camp.
Ach so. Also, ja, ich war leider nicht da.
Diejenigen haben es gesehen, aber das gibt es auch. So, Clemens hat es, okay, übrigens dann. Ist derjenige, der das Ganze dann übergeben hat und sich darum gekümmert hat, dass es das als Video dann gibt.
Das ist der Clemens, ja. Ja, das ist, es klingt auf jeden Fall auch schön nach einer super Clemens-Aktion, so weil insgesamt, so weil wir es können, weil es geht, weil das ist schon super. Okay, also ihr habt dann eine 60, also knapp 60 Kilometer Richtfunkstrecke gemacht. Wie viel habt ihr da drüber geschubsen können? Also jetzt nicht mal an Bandbreite.
Ja, also gerechnet war das mit maximal 430 Megabit und das, wenn so morgens um 5, wenn die Stadtluft sehr klar ist und die Landluft auch, dann tatsächlich schaffen wir dann auch die 430 Megabit, also immer symmetrisch.
Selbstverständlich, was denn sonst?
Entschuldige bitte, dass ich das erwähnt habe, du podcastest ja mit Clemens, das war eine unnötige
Information.
Nein,
es ist schon gut, dass du es nochmal erwähnst, damit alle anderen sich nochmal so, symmetrisch, ja.
Und so der Regelfall im Normalbetrieb sind so 380 Megabit ungefähr.
Der
jetzt.
Regelfall, also was
so am normalen Tag, jetzt gerade so. Es regnet nicht, es ist normale Stadtluft, Smog und was da so ist.
Also Worst Case ist Regen, ja?
Regen ist für Richtfunk immer ein Thema, ja. Mhm. Also auf der Strecke, also Regen macht ja eine Dämpfung auf dieser Richtfunkstrecke und je nachdem, wie stark es regnet, ist die Dämpfung logischerweise dann immer höher. Mhm. Wenn du einen professionellen Link rechnest, innerstädtisch, dann rechnest du den so, dass da auch mal ein tropischer Regen kommen kann und der nicht kaputt geht. So, der funktioniert dann auch bei tropischem Regen oder Platzregen oder wir hatten ja jetzt gerade wieder schlimme Regenfälle, wo halb Wedding unter Wasser stand und so.
Ja.
Und da habe ich übrigens auch über Twitter mal so die Daten aus der echten Welt gezeigt, wo man eben die Regenkarte sieht und von drei sehr unterschiedlichen Links, wie die sich dann verhalten haben. Also was tun die dann eigentlich? Was macht so ein Richtfunklink, wenn es regnet? Mhm. Und um das kurz zu sagen, so ein Richtfunklink, du rechnest den halt, okay, du möchtest jetzt da 472 Megabit drüber haben. Jetzt fängt es an zu regnen. Und dann kann so eine Antenne oder so eine Richtfunkeinheit mehrere Dinge tun. Das eine ist, sie kann runtermodulieren. Also die läuft dann auf 2048 QAM. Das ist die Modulation, wie viel Daten also drüber gehen. Mhm. Wenn jetzt es regnet, dann fängt die erstmal, die schaltet die runter. Die kann diese 18 Gigahertz Strecke, um bei der konkret zu bleiben, die kann maximal 472 Megabit und kann runter bis 71 Megabit. Das ist dann 4 Quam. Gleichzeitig, wenn die also runterschaltet, wird die sensibler. Die kann also, wenn sie bloß 4 Quam modulieren muss, hat sie größere, empfindlichere Ohren. Mhm. Das ist das eine. Sie wird also empfindlicher, also kann sie auch eine Dämpfung besser wegstecken. Und dazu kommt noch, im selben Moment kann sie die Sendeleistung erhöhen. Also je geringer die Modulation, desto höher die Sendeleistung, okay, und desto empfindlicher die Antenne, mal verknappt gesagt. Das sind also mehrere Faktoren, die zusammenspielen, die dann immer gegen den Regen arbeiten. Mhm. Und so ist es tatsächlich auch so, deswegen während diesem letzten Starkregenereignis, wo ich selber im Auto saß und mein Nummernschild immer noch vorne hinter der Windschutzscheibe liegt, weil ich es verloren habe, die Strecke funktioniert hat. Also sie ist runtergegangen auf 71 Megabit, aber sie hat trotzdem funktioniert.
Aber sie merkt, dass es regnet anhand der Dämpfungs...
Richtig.
Anhand des Verhaltens, der was bei ihr ankommt und was da drüber geht, merkt sie, dass es regnet und regelt runter.
Richtig. Also der Wert ist immer diese Empfangsstärke. Also die Antenne merkt ja, wie stark sie das Signal empfängt, mhm, von der Gegenstelle. Ja. Was man auch im WLAN kennt, so weiß ich, minus 65 dBm oder, mhm, sowas. Mhm. Und das merkt die auch, und wenn dann einfach das Signal zu schlecht wird, wechselt sie halt die Modulation.
Bewegen wir uns da auch in solchen Ecken vom
Ja. Also jetzt zum Beispiel ist der Wert zwischen Gransee und hier dem Ziegeleipark, das sind auch Sachen, die ihr noch nachgucken könnt in den Tweets von uns. Mhm, da gibt es ja noch so Grafiken und kann man sich das mal angucken. Es ist bei, ich glaube, minus 41 dBm gerade auf 80 Gigahertz.
Das ist aber ordentlich. Das ist ja...
Ja, das Schöne ist ja, man zahlt ja für die Lizenz und darf dann auch so ein bisschen...
Da ist ja keiner... Ja, okay.
Da ist kein anderer.
Da ist kein anderer.
Mhm. Und man darf auch andere Leistungen fahren. Also im Vergleich zu geben, wenn du ein kommerzieller WLAN-Betreiber bist und so Richtfunk auf 5 Gigahertz machst, dann darfst du EIRP 4 Watt senden in einem bestimmten Frequenzbereich. Mhm. Wir haben jetzt hier aber 2,5 Kilowatt, also 2500, die wir, mhm, senden dürfen. Mhm. Das ist jetzt nicht ein riesen Stromaggregat dran, das liegt immer daran, weil die Antennen so gerichtet sind. Also diese Antennen haben dann nicht jetzt wie so eine WLAN-Antenne 2 dBi Gewinn oder so, sondern halt dann 50. Also der Kegel wird sehr,
sehr schmal.
Sehr, sehr schmal. Das ist so wirklich so Nadelöhr.
Ja. Wie findet ihr euch? Also wie finden sich die beiden, also wenn man dieses Nadelöhr dann irgendwie auf die ausgerichtete Antenne fokussieren will, ja, mhm, ich stelle mir das jetzt mal so ein bisschen wie so ein Laserpointer vor, der halt irgendwo ankommen will, das ist ja gar nicht so einfach, oder?
Das stimmt, also man muss sich, ich bin ja jetzt so als... In deinem Podcast erwartet man ja vielleicht auch nerdigere Typen als mich oder so. Ich bin ja schon so ein Handwerker irgendwie auch. Also ich bezeichne es schon auch als sehr solides Handwerk, was, mhm, wir da machen. Man muss sich einfach vorbereiten. Also man muss mal so auf eine Karte gucken, welcher Baum oder welches Gebäude in dieser Richtung, welchen erkenne ich denn wieder, dass man erstmal so eine Himmelsrichtung hat, also wenn man die Gegenstelle nicht sieht, was schon auch vorkommen kann, dass man die Gegenstelle nicht sieht, gerade bei 60 Kilometern. Da muss man sich also merken, naja,
also
da steht ein Gebäude.
Also du siehst den Turm von hier aus nicht, oder?
Man da kann oben. Ihn sehen.
Echt?
Ja, bei gutem Wetter konnte ich ihn mit bloßem Auge sehen.
Wow, okay.
Aber normalerweise siehst du ihn nicht.
Ja.
Aber es kann ja auch einfach mal schlechtes Wetter sein. Und du willst bloß einen Link machen, 3 Kilometer und siehst aber halt nichts. Mhm. Dann merkst du dir das nächste Gebäude oder die nächste Straßenkreuzung und peilst mal so ungefähr in die Richtung. Welchen Winkel du nach oben und unten einschlagen musst, das kannst du ja errechnen. Also es ist ja bekannt, wie hoch der Boden ist im Verhältnis zu normal Null. Gibt es ja im Internet, kannst du anklicken und, mhm, weißt dann, okay, hier ist 40 Meter über normal Null. Und wie hoch dein Gebäude ist, weißt du auch ungefähr. Und dann weißt du, wie muss der Neigungswinkel sein?
Mhm.
Kannst dich da erstmal grob orientieren. Und wenn du so eine erste grobe Orientierung hast, triffst du dich meistens schon gegenseitig. Durch die hohe Sendeleistung, durch die sehr empfindlichen Antennen, hast du da in der Regel.
Also man sieht dann schon mal irgendwas und dann guckt man halt, wie es besser und schlechter wird, oder?
Ja, das ist also so wirklich Handwerk im wahrsten Sinne. Es gibt da einen Kopfhörer, zum Beispiel an den 18 Gigahertz Strecken, in Kopfhörerbuchse, da steckst du einen Kopfhörer rein, dann macht das so eine eine Frequenz. Mhm. Je höher die wird, desto besser ist der Link. Und dann kannst du da mit deinem Schraubenschlüssel dran gehen und Schrauben drehen. Und wenn die Frequenz höher wird, weißt du, du bist in die richtige Richtung unterwegs. Klar, kannst du dann auch noch deinen Laptop auspacken oder dein Telefon und auf die GUI gucken oder in die Klee und so und die Antenne Dinge
ich
fragen.
Ich finde die Vorstellung, dass man hört, wie gut sein Link ist, finde ich eigentlich find ich ganz nett.
Ja, das ist schon auch praktisch, wenn du da eben im Seil hängst, dann nicht deinen Laptop rausholen zu müssen, ist schon auch ein Vorteil. Mhm. Und bei den 80 GHz Strecken, da gibt es dann eine Buchse für einen Multimeter und dann zeigt er dir an, so 0,85 Volt Gleichstrom. Dann weißt du, diese Antenne sieht die Gegenstelle gerade mit minus 85 dBm. Dann drehst du die und dann ist okay, 0,65.
Den Sprung, den habe ich jetzt gerade nicht.
Also das eine ist ja hören.
Ja. Ja.
Es gibt aber auch bei den Antennen welche, wo du ein Multimeter reinsteckst, also wo du messen kannst, den Strom.
Ja.
Und hast dann da zum Beispiel einen Gleichstrom, stellst dein Multimeter ein und weißt, weil das halt im Handbuch steht, wenn das Multimeter dann 0,85 Gleichstrom anzeigt, dann hört die Antenne ihre Gegenstelle mit minus 85 dBm.
Weil das im Handbuch steht, weißt du das?
Genau, ja.
Ja, okay.
Manchmal sind die Dinge auch also unaufgeregt einfach irgendwie. Ne? Legst du so, steht da. Und dann drehst du so ein bisschen nach links und rechts, bis du den in dem Fall niedrigeren Wert erreicht hast, also zum Beispiel dann 0,75. Und dann drehst du so ein bisschen von oben nach unten. Und wenn du merkst, hast es alles 2-3 Mal gemacht und der Wert wird nicht mehr niedriger, dann gehst du an die andere Seite und drehst da. Machst dasselbe. Und je nachdem, wie weit das weg ist und an welchen Extremen du dich bewegst, ist das halt schwieriger oder einfacher.
Also ihr sitzt dann nicht irgendwie einer am Fernsehturm und einer hier oben hängt dann da rum und ihr dreht dann beide, sondern
du machst es abwechselnd. Aber wir waren Beispiel,
ihr habt dann schon telefoniert oder?
Genau. Ja. Die Strecke haben wir mit Telefon gemacht.
Ist ja nicht einer die ganze Zeit mit dem Auto hin und her gefahren.
Nee, das war. Also man kann das auch alleine machen. Jetzt 60 Kilometer ist ein bisschen weit, aber so in normalen innerstädtischen Sachen. Aber also nach Garnsee kann man dann auch den Betriebsfunk noch bemühen. Gibt es ja auch von der Bundesnetzagentur wieder und so. Mhm. Und dann hört man sich auch noch. Dadurch, dass man ja hoch ist und nur Luft dazwischen ist, dann kann man miteinander normal Betriebsfunk betreiben. Und dann sagen, okay, ich bin fertig, du bist dran. Und dreht der andere und beide starren auf ihre Multimeter und hoffen, dass es besser wird. Also um mal zu sagen, was das für eine Feinmechanik ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, da ist so eine Schraube dran und ich möchte jetzt, ich kann an dieser Schraube drehen, damit sich die Antenne links und rechts bewegt.
Wir reden jetzt von diesen 60, nee, in dem Fall,
ja, die, doch 60 Zentimeter.
Das waren die großen.
Genau, 60 Zentimeter ist 80 Gigahertz.
Ja.
Das ist für 10 Gigabit jetzt gut nach Gransee. Und wenn du jetzt, da gibt es eine Schraube, die ist dafür da, dass sich die Antenne rechts, links dreht.
Mhm.
Und wenn ich jetzt da meinen Schraubenschlüssel dran halte und den einmal ringsherum drehe, also so Uhrzeigersinn, 360 Grad, dann ist der Bereich schon von gar kein Link zu optimalem Link. Der war dann irgendwann in der Mitte.
Oh.
Das heißt, man arbeitet dann mit diesem Schraubenschlüssel, das ist ein 16er Schlüssel in dem Fall, in so einem großen Ding, also auf den Fotos kann man das
in
ja
so
besser sehen. Das ist jetzt irgendwie ja auch nicht so, also man denkt, dass die Mechanik, wenn man die anguckt, nicht dafür gut ist, Millimeterbewegung zu machen.
Mhm.
Aber es ist so, man muss Millimeterbewegung machen. Man probiert dann wirklich mit dem Schraubenschlüssel so gefühlt von 6 Uhr auf 7 Uhr zu drehen.
Wow. Also,
oder auf 9 Uhr, so eine Viertelumdrehung. Und dann kann man da schon 10 dBm Unterschied haben auf so einer kleinen Bewegung. Entsprechend muss man dann auch sehr stabile Halterungen bauen. Wenn man jetzt an so einem Schornstein, da gibt es ja nichts.
Ja, wenn es da wackelt, ist vorbei. Also,
genau.
Also das ist ja schon echt der Hammer, okay.
Also es ist sehr, sehr filigran. Also ich hatte auch, ich habe vorhin erwähnt, Mike Tango und Sync haben da auch geholfen und habe sie eines Abends gebeten, könnt ihr nicht nochmal gucken? Es hat nicht im ersten Anlauf geklappt. Ich war eigentlich ganz zufrieden, dass es nicht im ersten Anlauf geklappt hat mit den 80 Gigahertz, also den 10 Gigabit. Weil wenn man so Zeug macht, das völlig außerhalb der Spezifikation ist und das funktioniert einfach, das ist ja auch nicht so richtig was wert. Das ist ja irgendwie, ne? Ist ja
aus welcher Spezifikation?
Naja, der Hersteller sagt halt, bau mal mit meinem Equipment so 2,5 Kilometer.
Ach,
und das sind
ist
aber
tatsächlich so vom
10,7.
Also
das ist so, jemand, der mit Richtfunk zu tun hat, so, das ist wirklich absolutes Extrem. Da findest du jetzt niemand auf die Schnelle, der sowas schon mal gemacht hat. Deswegen wollten wir es natürlich auch gerne probieren. Und dann interessiert sich auch jemand bei der Bundesnetzagentur dafür, einem schnell mal...
Und du erwähnst dann immer, springst dann wieder auf die 10 Kilometer. Sind die 10 Kilometer an der Stelle irgendwie spezieller und geiler noch als die 60 Kilometer?
Ja, eigentlich schon. Also okay. Weil die 60 Kilometer, also so Langstreckenfunk gibt es schon ewig in der Geschichte der Funktechnik. Auch mit höheren Bandbreiten.
Ja.
Das ist sozusagen, das ist jetzt schon was Besonderes. Das wird auch nur sehr selten benutzt, weil es einfach ja viel mehr Glasfaser gibt. Diese Langstreckenrichtfunk-Thematik nimmt extrem ab. Also so eine typische Strecke ist vielleicht bis 20 Kilometer, eher 10 oder 5 Kilometer. Und es war schon schön zu sehen, dass das Errechnete funktioniert. Das ist aber von der Gesamtmechanik und von der Wahrscheinlichkeit, dass das einfach funktionieren muss, war das irgendwie klar. So, da kannst du mit jemand sprechen, der sowas in seiner Lehre schon mal gemacht hat und oder so, oder rufst die Bundesnetzagentur an, der sagte, ja, so und so sind die Wahrscheinlichkeiten und das klappt schon. Aber diese 10 Gigabit über 10 Kilometer zu werfen, das ist wirklich so absolutes Ende dessen, was du im Moment so machen kannst. Und deswegen, also springe ich auch immer wieder so, weil mich das halt noch mehr nee, begeistert.
Das ist ja vollkommen in Ordnung. Also einfach, weil es halt diese hohen Bandbreiten über diese Entfernung so, also ist das so.
Ja, erstmal die hohe Bandbreite überhaupt. Das gibt es jetzt auch noch nicht ewig, dass du irgendwie 10 Gigabit durch die Luft schmeißen kannst. Also sicherlich gibt es dann auch irgendwelche News, dass du über Laser und so oder 100 Gigabit über 10,50 Meter oder sowas gemacht hast oder in einem Testlabor. Das ist sicherlich die Zukunft, aber im Moment ist es 10 Gigabit oder dann aggregiert vielleicht 20. Das ist aber an und für sich fast dasselbe, weil du einfach nur zwei Module zusammensteckst. Das ist so das Ende. Das ist so, wie man früher nicht glauben konnte, dass es Fiber to the Home geben würde.
Okay.
Ist das jetzt das Maximum, was du im Moment machen kannst. Und das dann so rauszuschieben von einer spezifizierten Reichweite auf das Vierfache, das macht dann schon Spaß. Das passt auch irgendwie zum Camp, ne? So ausloten, was geht und was Neues probieren. Und was ich erzählen wollte, war, es hat nicht im ersten Anlauf geklappt. Wir haben das aufgebaut, kein Signal bekommen. Da haben wir irgendwie Dinge nicht hundertprozentig gemacht und dann hatte ich den Mike Tango und Sönke gebeten, die Höhenarbeiter sind, könnt ihr nicht nochmal zum Turm hochgehen, da ich was ausprobieren. Das haben die dann auch gemacht und die haben beide große Erfahrung auch in diesem Thema. Haben gesagt, du, das wird nichts. Ich kriege hier kein Signal. Und dann sind wir am nächsten Tag nochmal in Gransee und gleichzeitig hier am Schornstein gewesen und haben dann halt gemerkt, was ich immer erzähle, die Bereiche sind zu klein und ihr müsst da sehr sensibel sein und so. Aber wie klein dieser Bereich eben sogar auf diese extreme Strecke ist. Also so eine Antenne hat für die technisch Interessierten so einen Öffnungswinkel von 0,5 Grad. Jetzt denkt man, 0,5 Grad ist wenig.
Ja.
Aber da denkt sich jetzt der nächste Richtfunker, naja, komm, sind ja auch 10 Kilometer. Also da entsteht ja schon irgendwie auch ein Kegel. Ja, das sind ja dann nicht mehr nur 10 Meter, sondern ein paar hundert Meter. Aber das ist halt, in dieser Technik kannst du nicht irgendwo im 0,5 Grad Bereich was anpeilen, sondern du musst die Mitte treffen. Sonst ist es einfach, hast du zu viele Störsignale, kommst nicht auf die Pegel, die du brauchst und so. Und das ist eben so am Ende der Skala des Machbaren, dass du da viel, viel genauer sein musst. Deswegen hatte ich das auch gesagt mit der einen Umdrehung von dieser Schraube und du bist halt schon link kaputt. Ja. Und wir mussten dann wirklich an beiden Seiten nochmal 2 Stunden drehen, um diesen Link jetzt hinzubekommen. Und da freuen wir uns natürlich. Also, dass das dann doch geklappt hat, weil du fährst irgendwie nach Hause und es geht nicht und machst noch einen Versuch und es geht nicht und dann überlegst du nochmal alles neu. Wir hatten schon übers Wochenende dann eine neue Teststrecke im Büro aufgebaut, um zu denken, was haben wir jetzt falsch gemacht? Wo hat der Haken gefehlt? Ja, welches Kommando fehlte noch? Und dann war nochmal alles durchgegangen, haben es nochmal frisch und guten Mutes probiert und nochmal alles hundertprozentig richtig gemacht. Und dann siehe da, wie gesagt, ich zitiere ihn ja jetzt häufig, aber es ist ja auch quasi euer Podcast. Also kaum macht man es richtig, dann geht's auch schon.
Also das heißt, es hing dann wirklich nur daran, dass es irgendwie eine kleine Umdrehung in die eine oder in die andere Richtung daran lag und auf einmal, da gehen jetzt wirklich stabil jede Menge Zeug drüber, ja?
Ja, genau. Also das, ich kann jetzt nachher auch mal am Telefon zeigen. Natürlich haben wir so eine hübsche Grafana-Visualisierung. Ja, so, ne? aber da gehen jetzt wetterbedingt, haben wir tatsächlich 10 Gigabit.
Wow.
Und ich habe vorhin geguckt, jetzt ist er bei 8,1 Gigabit. Allerdings darf man auch nicht vergessen, so ein 60 oder 56 Meter hoher Schornstein, der hat auch eine Eigenschwingung. Also der schwingt an sich schon.
Okay.
Dann gab es da natürlich auch keine Antennenhalterung dran, sondern da gibt es so uralt, weiß ich nicht, Kriegszeiten oder wann das, 1900, wann das gebaut wurde, ich weiß es jetzt nicht. Hier gibt es aber ein Museum, Ziegeleipark, übrigens sehr sehenswert. Im Aufbauzeitraum habe ich das mal angeguckt, schick. Na, jedenfalls muss man dann auch erstmal was dran bauen, dass man so Antennen da stabil befestigen kann.
Gab es da auch noch Auflagen, was ihr da machen dürft und was nicht? Weil das ist doch bestimmt eher irgendwie unter ich wollte gerade Artenschutz sagen, aber Denkmalschutz.
Gar nicht, ob es unter Denkmalschutz ist, aber bei den temporären Aufbauten musst du natürlich so die Statik beachten grundsätzlich, aber da gab es jetzt nicht da gab es jetzt niemand von einem Amt, der gekommen wäre oder sowas. Mhm. Wenn du es wieder schnell abbaust, dann ist das mit dem Denkmalschutz auch, wenn du nichts kaputt machst, noch eine andere Geschichte.
Und da habt ihr aber jetzt noch irgendwas Spezielles gebaut.
Ja, wir haben mit Stahl da jede Menge Rohre hochgezerrt und Stahl dran gebaut und Quer- und Längsverstrebungen. Da gibt es nämlich auch so eine Schiene, wo man sich einhaken kann, um sicher zu sein. Ja. Ein Fallschutzläufer nennt sich das. Da möchtest du ja irgendwie auch noch...
Das ist ein schönes Wort, Fallschutzläufer.
Ja. und den möchtest du ja, wenn du jetzt einfach bloß da ein Rohr quer drüber legst, dann kannst du den nicht mehr benutzen. Also musst du irgendwie so ein C bauen, dass du zwischen deiner Antenne und dem Schornstein noch durchlaufen kannst. Und dann, das macht es aber auch alles nicht einfacher, weil das kann dann ja wieder wackeln und so. Und das war ein bisschen Aufwand, aber ja, es hat sich irgendwie gelohnt. Es funktioniert.
Ich verstehe die Handwerkergeschichte immer mehr.
Genau, ja.
So, und die Eigenschwingung, wie wird das jetzt kompensiert? Also wird das irgendwie, ist das Gestell jetzt unabhängig von der Eigenschwingung des Schornsteins oder was habt ihr da jetzt gemacht?
Wir haben das Gestell so fest wir irgend konnten und so steif mit Querverstrebungen und so weiter an den Schornstein gebaut, dass das quasi eine Einheit bildet und das wird auch schwingen. Aber du kannst dich im Moment praktisch auf die Antenne setzen, wenn du das möchtest. Und das wird sich ein paar Millimeter verbiegen oder so. Aber diese Eigenschwingung, das ist ja das Schöne an der Schwingung, dass du irgendwie auch die Mitte von der Schwingung treffen kannst. Also hast du zwar eine Auslenkung, aber das verhält sich schon sehr vorhersehbar. Also du merkst während der Ausrichtung, wo dann die besten Werte erreicht werden und dann pendelt sich das so ein.
Wie lange machst du das schon? Weil ich glaube, das hört sich sehr nach Erfahrungswerten an.
Ja, also diese so Arbeiten in Höhen, also ich bin so Kletterfritze irgendwie seit ich 12 bin. Das ist jetzt dann auch schon 30 Jahre her. aber und die, dann habe ich auch so beim Klettern Routen gebaut oder Sachen als quasi Höhenarbeiter gearbeitet. Ich habe es nie als Hauptberuf gemacht, aber dann eben kommt man ja so vom einen zum anderen, dass man mal selber Vorstiege macht, Routen baut, Erstbegehung irgendwo.
Ach, das ist ja nett. Du kommst tatsächlich über die Kletterschiene eigentlich da so hin oder ist
Nö,
das irgendwie,
ist,
hat sich das so parallel entwickelt?
Ja, das ist mehr Zufall. Das hat sich parallel entwickelt. Geklettert bin ich schon immer. Dann irgendwann mehr gebouldert, weil man, egal.
Nee, ich habe ja extra gefragt, ja.
Naja, man braucht halt keinen Kletterpartner und man hat mehr Kletterzeit, während der Zeit, die man seinen Sport ausüben kann. Je älter man wird, desto knapper die Zeit und so. Und ich weiß, du hast da jetzt auch schon mehr Familie. da merkt man das dann.
Seit neuestem. Man passt sich da noch so ein bisschen an, ja. mit dem mehr Familie.
Ja, na, bei mir war es jedenfalls mit der Familie auch zusammenhängt, dass man dann sagt, okay, wenn ich 2 Stunden Zeit habe, dann gehe ich bouldern, dann bin ich nicht die Hälfte der Zeit am anderen Ende vom Seil.
Also nur ganz kurz, bouldern ist Klettern ohne...
Ohne Seil.
Ohne Seil.
In Absprunghöhe.
Nicht so hoch, in Absprunghöhe.
Ja. Aber diese Antennenausrichtgeschichte mache ich jetzt so seit, 3 Jahren vielleicht.
Okay, also und die Serview ist die Firma, die ist auch so alt oder hast du die da?
Nee, die gibt's schon seit 96.
Die gibt's schon seit 96.
Ja. Aber das ist so ein typisches Ding aus dem Abitur entstanden, Computer geschraubt, Telefonanlagen gebaut und dann ist das so gewachsen.
Ach so, also auch schon ganz lang dabei.
Ja, genau.
Mit dem Schrauben und dem Telefon und der Kommunikationstechnik-Geschichten.
Ja, genau, noch so analoge Modems und das Gepiepse und Kupferschalten.
Und auch schon immer Berliner, sagst du, Ur-Berliner.
Ja.
Wieso hast du Clemens dann erst so spät kennengelernt? Weil das ist doch dann.
Ja, ich war letztens das erste Mal auf einem B-Ring. Also ja. Beim B6-B-Ring.
Mhm, also vielleicht kannst du noch, ich weiß nicht, B-Ring haben wir schon mal hier erwähnt, glaube ich, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was das B-Ring ist.
Ja, das B-Ring ist sozusagen die Berliner oder diejenigen, die in Berlin Internet bauen, also Provider wie auch andere Anbieter, verabreden sich.
P-Ring beim Bier.
P-Ring beim Bier. Das kommt daher, dass früher P-Ring, ich erzähle es nicht aus eigenem Wissen, dass früher das Peering doch eher personalisiert miteinander durchgeführt wurde. Heutzutage gibt es mehr Automatismen und man kann es irgendwie per E-Mail schnell erledigen. Mhm. Peering hast du bestimmt auch schon besprochen.
Ja, wir haben das BGP-Thema
genau.
In zwei Sendungen, zwei Folgen nacheinander abgehandelt. Ja.
Jedenfalls war ich bei diesem B-Ring und habe dann gelernt, warum ich Clemens nicht früher kennengelernt habe, weil wir halt IT-Systemhaus-Admins waren bis vor ein paar Jahren. Und das ist eben doch eine ganz andere Welt als das, was die Jungs machen, die so echtes Internet bauen, wo wir uns in der Außenwirkung vielleicht dazu zählen dürfen, weil wir den Fernsehturm mit Richtfunk jetzt bespielen und hier auf dem Camp für Anbindung sorgen dürfen. Aber wir sind da eben sehr, sehr frisch und noch eher so ein Rand-Andock noch als Person und Firma. Also,
du hast eben auch schon gesagt, dass ihr irgendwie Provider geworden seid. Das heißt, das ist noch nicht so lange?
Richtig, das ist erst seit 2 Jahren an für sich. Also, dass wir eine eigene AS haben, dass wir
den
eigenen
Kram
Transit haben.
Einmal gemacht habt, den man dann so machen muss, wenn man sich als Provider anmeldet.
Richtig,
ne?
Genau.
Ja, ich aus Gründen habe ich da gerade so ein bisschen Überblick, was man da so tun
okay.
muss.
Ja. Ja.
Okay, war das, habt ihr da, also seid, anders. Welche Art von Provider seid ihr denn?
Wir sind an und für sich, welche Art sind wir? Also wir liefern Internet ab. Wir sind jetzt kein Hoster, also man kann jetzt bei uns nicht reckweise Server abstellen und da Websites drauf betreiben oder Cloud-Dienste oder so.
Also ihr transportiert.
Wir sind ein Transit-Provider.
Transit-Provider.
Oder ein Access-Provider.
Mhm, Access, ja. Also Internet-Access-Provider. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal hier besprochen haben, aber es gibt halt verschiedene Sorten von, also rechtlich gesehen, ne? Ja. Auf der Seite sind wir jetzt, was das Telekommunikationsgesetz so als Provider versteht. Und für unterschiedliche Arten, was man als Provider machen will, muss man unterschiedliche Voraussetzungen erfüllen, um von der BNetzA dann irgendwie den Stempel zu kriegen und das passt jetzt. Man macht eigentlich Dinge und ist dann Provider und muss sich eigentlich aber von der BNetzA die Genehmigung holen, dass man das irgendwie machen darf.
Ja, das geht so Hand in Hand, ja.
Ja, genau. Was dann zuerst kommt, ist dann.
Ja, ich war überrascht, dass es nicht so einen typischen Vorgang gibt, ja, wie wenn, ich weiß nicht, du willst öffentlich bestellter Gutachter werden, dann gibt es da einen Vorgang zu. Aber du willst Provider werden, da gibt es keinen Vorgang zu. Also da gibt es einen Haufen, jede Menge Regeln, Richtlinien und Gesetze, die du befolgen musst.
Und für was du alles irgendwie eine Lösung haben musst, wenn Fall eintritt, Sicherheitskonzept,
richtig, ja.
Irgendwie, genau. Musst du dir Gedanken machen, wie du irgendwie Dinge absicherst und das dann irgendwie einmal runterschreiben und denen dann erzählen, so ungefähr.
Und wenn sich dein Netz verändert, musst du das natürlich auch anpassen und dann wieder neu zuschicken. Was bei Richtfunk, da haben wir das Glück, dass wir viel temporären Richtfunk machen. Also das jetzt zum Beispiel das Camp, da bauen wir dann für einen Monat eine Strecke hin oder einen Tag oder eine Woche oder je nachdem. Da ist es nicht notwendig, deine Gesamtstruktur der Netzsicherheit jedes Mal vorzulegen, weil das eine temporäre Geschichte ist.
Ja,
das wenigstens das nicht.
Okay. So, du hast eben gesagt, also okay, diese 10,7 Kilometer Strecke, da blüht das Nerd-Herz.
Ja.
Und das Nerdinnen-Herz tatsächlich auf, selbst bei der BNSA. Was haben die so, haben sich da nur besonders für interessiert oder gab es da noch spezielle irgendwie Nachfragen? Hat es denn geklappt? Oder?
Ja, ich werde auf jeden Fall mit dem Zuständigen da telefonieren wieder und ich gebe ihm ab und zu mal so Bilder aus dem Feld, weil wir. Wir
können doch mal vorbeikommen hier.
Ich will gar nicht ausschließen, dass der nicht schon mal bei einem Camp oder
also
so
mal,
war.
Also das würde mich jetzt auch nicht wundern, ja.
Also ich weiß auf jeden Fall, ich hatte mal gesagt, ob ihm angeboten, auf dem Fernsehturm da eben die Frequenzen nochmal sich sozusagen aus der Nähe anzugucken oder eine Prüfung zu machen. Da sagte er nur ziemlich gelangweilt, ach, wissen Sie, ich habe da mal eine Woche oben übernachten müssen wegen irgendeinem Prüfauftrag. Das ist ganz lieb von Ihnen, aber das brauche ich nicht mehr. Also der war, also bei dieser Fachabteilung wissen die auch echt Bescheid. Also der rechnet so die Dinge, die wir als Neulinge mit Tools und so mühsam uns zusammenklauben, glaube ich, im Kopf. Das weiß der so einfach. Mhm. So wie Clemens.
Ich wollte gerade sagen,
Dinge Clemens, zitiert.
Ja, Clemens ist auch unfassbar, also für mich, ja, unfassbar schnell umrechnen und rechnen und Dinge wissen. So, also der weiß, das ist so.
Ja, weil das auch nicht auswendig gelernt ist. Also man kann ja so Zahlenreihen auswendig lernen. Mhm. Aber wenn man sich über was unterhält und es entsteht während dem Gespräch und jemand rechnet dann mal so schnell nach, worüber man gerade spricht, dann ist das halt nicht so auswendig gelerntes Zeug, sondern merkst du, es funktioniert gerade im Kopf ganz gut.
Ja, wurde schon ein paar Mal gemacht. So.
Genau, ja. Das gibt's, ja. Und wie gesagt, also bei der Behörde da sind die auch, die auf die ich da treffe, sehr fit und eingeschworen und haben auch so ein Interesse, also die spielen da nicht verwalten. So. Die wollen schon, dass die Sachen funktionieren und sagen einem auch, was man aber dann bitte auch einfach nicht beantragen soll, weil das für die anderen schlecht ist und weil das nicht plausibel ist. Das ist wirklich, ich sag das jetzt, aber ist es nicht plausibel, kriege ich den Antrag einfach zurück. Und so, nein, das nicht. Also ist mir zum Glück nicht oft passiert, so am Anfang.
Also plausibel im Sinne von, okay, also das
technisch, das macht
mit dem, was ihr da vorhabt, dafür das zu beantragen, ist totaler Quatsch.
Ja, so. Wenn ich sage, ich bin 1000 Meter weg vom Fernsehturm und ich hätte jetzt gerne mal 2500 Watt, dann sagt er mir, was soll der Quatsch? Also dann sagt er, nee, Herr Sünderhauf, das beantragen Sie so bitte nicht.
Das ist dein Name, das wusste ich noch nicht.
Achso, ja, Philipp Sünderhauf. Ja.
Und das beantragen Sie so bitte nicht. Okay. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen jetzt weiß ich gar nicht, weil ich als nächstes fragen wollte. Ich hatte eben noch so viele Sachen, deswegen machen wir es jetzt andersrum. Dein Nerdherz an der Stelle, was würde mir das denn gerne noch erzählen? Was findest du denn noch so als Geschichte? Oder als Finesse an dem, was ihr da gebaut habt, total geil.
Ja, ich glaube, ich habe schon den meisten schon geschwärmt jetzt. Ne? Also das jetzt hier im Camp haben wir, glaube ich, habe ich die Dinge schon so aufgezählt. Das macht schon Spaß, dass es geht, dass es funktioniert. Mhm. Und was mir in diesem ganzen Kontext, man wird ja dann auch als Provider angesprochen. Also wir machen ja auch so langweiligere Dinge wie ein Büro braucht 100 Megabit und leider gibt es nur DSL 16.000 oder so. Mhm.
Also ihr macht schon permanente Dinge auch? Oder
Ja, genau. Ja, okay. Genau. Also man kann auch ganz normale Anbindungen bei uns buchen und da geht es ja dann auch ums Wetter, das hatte ich vorhin gesagt. Die sind dann gerechnet mit Verfügbarkeiten wie eine Glasfaser. Also 99,995% Verfügbarkeit der gebuchten Bandbreite. Also nicht, dass der Link überhaupt geht, sondern ich buche irgendwie. Ich buche 472 Megabit und dann wird es so gerechnet und so viel Leistung darfst du dann haben und so große Antennen, dass du 99,995% des Jahres auch das zur Verfügung steht.
Und wie macht ihr das? Also, okay.
Das ist also einfache Mathematik am Ende, wo es Online-Tools on top noch gibt.
Also für ihr Rechner, also quasi so der Worst-Wetter-Smog-Case.
Ja, also
ist dann trotzdem immer noch so, dass ihr anbieten könntest. Ja. Und alles andere ist dann, okay, die Glasfaser von irgendwem hat einen Bagger kaputt gemacht, dann ist natürlich blöd, aber...
Ja, also es geht jetzt wirklich um die Luftschnittstelle.
Ja gut, aber ihr müsst es ja von da aus auch wieder wegtransportieren. Also nur die Luftschnittstelle.
Hier geht es jetzt erstmal um die Luftschnittstelle.
Okay.
Die Frage ist ja immer, ist denn Funk verlässlich?
Ja.
Und das ist wirklich auch nicht nur jetzt bei uns, ich meine, wir machen fast ausschließlich Funk. Wir machen auch ein bisschen kabelgebundene Dinge, aber unser Ding ist der Richtfunk. Mhm. Aber auch, wenn man jetzt zu einem anderen großen Provider geht und sagt ihm, ich hätte jetzt gerne mal dein SLA, dein Service Level Agreement, wie viel Prozent Verfügbarkeit versprichst du mir dann und vergleichst dann von diesem Provider sein Glasfaserangebot und sein Richtfunkangebot, dann ist das dasselbe. Also alle Provider gehen davon aus, Richtfunk ist so verlässlich wie eine Glasfaser. Weil die Unzuverlässigkeit entsteht nicht in dem Medium selbst, sondern
davor und dahinter.
Da ist mein Strom kaputt, da ist ein elektronisches Bauteil kaputt. Der Bagger wird immer so zitiert, aber es ist fast das Seltenste schlussendlich. Aber die Verfügbarkeiten sind da genauso hoch. Überleg gerade, weil du mich nach meinem Nerdherz sozusagen gefragt hast. Also dass das Zusammenspiel funktioniert hat auf so einer bürokratischen Ebene, das war irgendwie auch schön zu sehen. Also wenn man jetzt so mit der Telekom und der DFMG und zum denkmalgeschützten Gebäude und Fernsehturm und diese ganzen Komponenten nimmt und sagt dann, ach, lass uns doch mal ein Sponsoring-Ding fürs Camp machen, dann stehen die Chancen jetzt erstmal nicht so brutal hoch, dass das einfach klappt. Und da freue ich mich drüber, dass das funktioniert hat. Also und auch in einem realistischen Zeitrahmen. Also das war jetzt nicht so, dass wir da ein Jahr lang Vorbereitungen jeden Tag telefoniert hätten, sondern das war irgendwie so, wie man sich so einen normalen bürokratischen Prozess vorstellt. Da steckt man ein paar Tage Arbeit rein und dann war es okay im Wesentlichen.
Also ich kenne sowas ja immer, also ich weiß gar nicht, wie viel du über das weißt, was ich sonst so mache.
Weniger, als ich jetzt vielleicht den Eindruck mache.
Nee, also ich arbeite ja auch in einem großen Laden, nämlich bei der Deutschen Bahn.
Ja.
Und da ist es dann auch so, also ich kenne auch die Telekom ganz gut, weil ich damals, jetzt muss ich hier ein bisschen Dinge erzählen, die halt hier die meisten, zumindest aus dem Podcast jedenfalls wissen, dass ich die Kooperation mit der Deutschen Telekom, die Deutsche Bahn mal hatte, für das WLAN in den Zügen auf Bahnseite geleitet habe, eine Weile lang, bis wir dann bei der Bahn halt das Ganze, die Kooperation mit der Telekom auslief und wir halt dann was anderes reingebaut haben, so in die Züge. So, und aber die Telekom, die im Rahmen dieses Projektes auch über 10 Jahre lang die Eisenbahnstrecken ausgebaut hat, überhaupt mit ihren Masten, und deswegen kenne ich auch diese Zusammenhänge die Zusammenarbeit A mit der Telekom und auch das, wie das so läuft, wenn man so einen Mast irgendwie braucht und wer da so hintersteckt und wie man die so baut und wie dann diese Zusammenarbeit in der Bürokratie dann funktioniert zwischen zwei so großen Läden. Also ich habe da eine relativ gute Vorstellung und wenn das so zügig durchläuft, ist erstens mal geil. Wenn das so schon mal so reibungslos läuft, wenn das außerdem noch eine Kooperation ist. Und das ist eigentlich so, dass auch aus der Erfahrung heraus, so wenn alle Bock drauf haben, ne? Wenn alle Bock drauf haben, funktioniert das. Man muss nur erstmal alle dazu kriegen, dass sie alle Bock drauf haben und man muss die Leute kennen und das ist dann so. Aber das ist dann richtig geil. Deswegen, das verstehe ich total gut. So dieses, man will irgendwas, was eigentlich so nicht auf Anhieb eigentlich funktioniert, aber es funktioniert dann trotzdem, weil alle Bock drauf haben. Das ist eine sehr schöne Sache, was ich halt bei der Bahn zum Beispiel auch hauptsächlich so aus Veranstaltungen kenne, wenn irgendwie eine Veranstaltung ist und irgendwie alles muss funktionieren, auf einmal können dann auch alle irgendwie zusammen und das funktioniert dann. Das ist schon geil.
Ja, ja, es ist, exakt so ist das. Also ich war auch, ich muss wirklich sagen, dass da sich die Beteiligten zum Teil auch sehr engagiert haben. Also zum Beispiel war ein Stahlbauunternehmen, das hier für den Turm auch wahrscheinlich immer mal wieder Antennenträger baut. Aber da ist dann irgendwann, weil wir gesagt haben, Mensch, wir haben es nicht hinbekommen im ersten Wurf und im zweiten auch nicht so richtig. Da sagt er, ja, ich habe jetzt, also weil die Verabredung mit der DFMG ist, dass dann eben auch ein von ihnen gewähltes Unternehmen mit unterstützt. Mhm. Hat gesagt, ja, ich habe jetzt aber irgendwie auf dem Montagmorgen hier nicht Leute rumsitzen, die ich euch da jetzt mitgeben kann. Mhm. Und dann war so ein bisschen Stille am Telefon und man spürte so, ich war irgendwie unglücklich und, und er hatte aber offensichtlich ein Herz und hat gesagt, ach, naja, wissen Sie, dann treffen wir uns jetzt einfach. Also ist wirklich der Chef von einer größeren Stahlbaufirma dann selber hingekommen und hat gesagt, okay, dann unterstütze ich das jetzt selbst noch und hat sich da noch eben um Leute gekümmert. Aber da war ich schon noch überrascht, dass der ja praktisch als Suppi von der DFMG, wenn man das mal so sagen will, dann aber doch auch spürt, dass da gerade was, ich habe ja auch ein bisschen erzählt, worum es geht und so, und aber er hat dann auch eben da ein Interesse gehabt und war jetzt nicht der typische Campbesucher. Also er sagte auch, er hat jetzt irgendwie vor, seine Firma an jemand abzugeben, also der war jetzt auch keine 30 mehr, ja.
Ja.
Aber das war auch schön zu sehen, dass er dann sich selber ins Auto setzt und sagt, jetzt fahre ich da selber noch als dritter Mann hin und unterstütze das. Und
ich finde das auch schön, wenn man da mal so ein bisschen drüber redet, was hier eigentlich alles so hintersteht, und weil es gibt ja so viele Unternehmen, die halt hier auch Dinge tun, und jetzt in dem Fall ist es natürlich ein Subunternehmen, also die werden wahrscheinlich bezahlt worden. Sein, gehe ich jetzt mal von aus.
Aber der sah jetzt nicht so aus, als ob es ihm
hier
oft
so
da um die Stunden abschreiben
naja,
ging.
Aber der Telekom geht es halt schon mal darum, ne? Also so, dass halt solche Sachen dann auch einfach mal gesponsert werden und als Kooperation, das ist schon schön, ne? Und ich finde es auch gut, wenn man da das hin und wieder mal drüber redet, wie viel da eigentlich so passiert, ne? Bis sowas mal steht. Also das ist schon, das erfordert schon einiges an Leuten. Und Unternehmen, die da offensichtlich dann mit dranhängen. Das ist sehr, sehr schön, sehr schön. Fällt dir sonst noch was ein? Was würdest du mir denn noch gerne?
Oh, ich kann ja über dieses Thema in unterschiedlichen Detailgraden ewig reden. Das ist nicht immer so wahnsinnig spannend.
Ja, das Ding ist halt, ich verstehe halt nicht so viel von Funk.
Mhm.
Also ein paar Dinge weiß ich so, weil die, mit denen hatte ich dann technisch dann auch bei den Zügen schon mal zu tun, aber so detailliert nachfragen ist halt schwierig, wenn man an bestimmten Stellen doch sehr in die Physik beziehungsweise in die Fernmeldetechnik reinkommt, wo ich jetzt noch nicht so, wenn man mir das erzählt, verstehe ich das zwar, aber jetzt so gezielt nachfragen ist halt schwierig.
Also eine Sache, die mich bei diesem ganzen Thema, ich hatte ja erzählt von dem B-Ring mit den Providern und dass man da jetzt so auch mittlerweile wahrgenommen wird als kleiner Provider in Berlin.
Die coolen Socken.
Naja, jedenfalls, es gibt ja immer dieses Thema, warum oder nicht mal die Hauptstadt kann Internet. Ja, also es gibt irgendwie kein Breitband in Berlin an Stellen. So, das hört man ja immer wieder. Oder man erfährt es auch, wenn man in irgendeinen Bezirk zieht, wo es jetzt kein VDSL 50 mit Vectoring drauf und so gibt oder keinen vernünftigen anderen Kabelanschluss oder so. Was ich, seitdem ich das mache, immer so, was mich da bewegt, ist, du kannst halt schon über 10 Kilometer oder 20 wirklich verlässliche, breitbandige Verbindungen herstellen, gefühlt von heute auf morgen, bei uns real von heute auf morgen, weil das halt unsere Spezialität ist, aber auch in einem Normalunternehmen kannst du das in 3 Monaten machen. Du kannst also praktisch jeden Ort mit einem Gigabit anbinden in sehr kurzer Zeit. Also auch so im gefühlt ländlichen. Dass in Deutschland irgendwo in 20 Kilometer Entfernung eine Glasfaser ist, ist sehr wahrscheinlich. Und du könntest also in Deutschland per sofort jedes Dorf oder jede ländliche Region auch mit einem Gigabit anbinden. Und die Realität ist ja, da komme ich jetzt zu unserem anderen Herzen, eben so hochdichtes WLAN. Die Realität ist, dass zum Beispiel bei der Republika da 4.500 Leute im WLAN sind und kein Gigabit voll machen. So.
Was Oder, man ja immer nicht glaubt, ne?
Ja, aber ich bin jetzt jemand, der das nicht zitiert von jemandem aus dem NOC, sondern so, ich kann mich selber auf dem Router einloggen. Ich kann gucken, was ist der Traffic auf diesem Interface, so wie Clemens das auch tut. So, der Vergleich ist sehr weit weg. Ich kann jedenfalls auch da drauf gucken. Ich verstehe gar nicht. Naja, egal. Also es sind 4.500 Leute, die machen kein Gig voll. Und wir machen praktisch jede Woche Großveranstaltungen, wo ein paar tausend Leute sind. und es wird ein Gig nicht voll gemacht. Das heißt, wenn ich eine Kleinstadt habe oder ein Dorf so mit ein paar hundert Häusern und die hätten ein Gigabit für ihre, ja, für ihre Zelle sozusagen, reicht es ganz dicke, weil die ja nicht, dann wird immer zitiert, ja, aber es reicht ja nicht, um jedem seinen VDSL 50 zu geben, so. Ja, aber sie nutzen es eben nicht gleichzeitig.
Auch nicht gleichzeitig, genau.
Die Gleichzeitigkeit ist nicht da. Dann gucken die ja abends Netflix alle gleichzeitig. Das stimmt halt auch nicht. Und auch diese ganzen Streamingdienste funktionieren ja nicht so, dass die 10 Megabit die ganze Zeit festgetackert ziehen, sondern die haben ja auch gelernt und ziehen dann mal mehr und mal weniger Bandbreite und so. Und deswegen verstehe ich dann immer weniger, warum es sein muss, dass Regionen da abgehängt sind. Es müsste eigentlich nicht sein. Also, und die initialen Kosten sind auch nicht so furchtbar hoch. Also ich weiß, das ist nicht sehr orthodox, aber ich kann auch über Preise von so Strecken reden, wenn es dich interessiert.
Ja, mich interessiert das auf jeden Fall. Ich finde das spannend.
Also wenn man jetzt so die Freifunker arbeiten ja viel mit 5 Gigahertz.
Ja.
Und da sind die Strecken halt wirklich billig, dass du ab 100 Euro oder so eine Strecke kriegst. Und wenn du dann in diesem 5 Gigahertz Band eine richtig dicke Strecke nimmst, dann kostet da die Strecke 2000 Euro. Aber dann kannst du wirklich symmetrische
pro was?
Pro Strecke, also zwei Geräte, die sich dann, wo Antennen dran sind, Radios dran sind, sind es 2000 Euro. Und dann kannst du über diese Strecke über, ich sag jetzt mal 3 Kilometer, 500 Megabit symmetrisch in einem freien Band ohne Lizenzkosten transportieren. Im professionellen Bereich bist du immer bei ein paar Tausendern. Das heißt, so eine 10 Gigabit Strecke, ich nenne die jetzt, weil die auch Clemens hatte jetzt auch ein Interview angeregt für die CT. Das ist jetzt gerade in der aktuellen CT drin, 3 Seiten über Richtfunk. Also,
was der Clemens so alles macht.
Das ist einfach ein Tausendsasser.
Ja, das ist so.
Da kann man auch mal Dinge nachlesen. Jedenfalls so eine 10 Gigabit Strecke, die liegt so im Bereich, je nach Hersteller, um die 10.000 Euro. Diese Strecke, die von jetzt
also an Equipment.
An Equipment, jetzt wirklich so Zeug in der Kiste. Mhm. Aber und 1 Gigabit, was ich dann schon auf einen Kilometer ungefähr transportieren kann, symmetrisch und auch noch mit Regen, liegt auch so in diesem Bereich, 10.000 bis 15.000 Euro. Das heißt aber, das ist jetzt natürlich wahnsinnig viel Geld für, das kann jetzt nicht ein Privathaushalt ausgeben oder ein kleiner Verein oder so, aber wenn man jetzt an eine Kleinstadt oder ein Dorf oder so denkt oder an eine Infrastrukturmaßnahme, dann ist das ja echt kein Geld, also im Vergleich zu 10 Kilometer irgendwie eine Glasfaser über Straßen ziehen oder so. Es ist einfach, weil diese ganzen Standorte von der DFMG sind da. Es gibt diese Türme, also jetzt nicht nur von der DFMG, auch andere Firmen betreiben.
Ja, aber die haben halt einfach viel.
Masten, die sie auch vermieten, wo es Glasfasern an deren Füßen gibt. Es ist also also für mich jetzt aus technischer Sicht kein echtes Problem. Es ist ein kommerzielles Problem und ohne Förderung geht es dann wahrscheinlich einfach nicht, aber das könnte man schon tun. Also
kommen natürlich dann noch so Sachen, also ich würde jetzt auch gerade mal noch mal die Frage zur Technik stellen, ja. Ne, weil wenn du sagst, was braucht man denn eigentlich an Equipment? Du brauchst natürlich, klar, die Antenne. So, was kommt dahinter? Was ist an der Antenne dran?
Das Schöne ist, es ist wahnsinnig klein alles geworden. Also früher brauchte man eine große Antenne und kiloweise, also 25 Kilo Sendeempfangstechnik in einem Raum mit viel Strom und dicken Kabeln dann von dieser Sendeempfangseinheit raus zur Antenne und es ist schon mechanisch schwieriger gewesen. Heute ist es so, dass die 10 Gigabit Strecke, da wiegt eine Seite vielleicht 15 Kilo, die kann ich mir also praktisch unter den Arm klemmen und die Sendeempfangseinheit, also die ODU, die Outdoor Unit, steckt direkt hinten auf der Antenne. Also ich habe so eine Schüssel, wie so eine typische Satellitenschüssel. Direkt hinten dran habe ich eine Kiste, das Radio, Sendeempfangseinheit und da kann ich so Standard-PoE reinstecken.
Da ist also richtig normal?
Da ist so eine RJ45.
RJ45, Buchse, Ethernet.
Ethernet, Buchse. Kannst du da dran hängen und dann kannst du, gibt es da auch so einen normalen PoE-Injektor zu? Gut, der ist dann irgendwas langlebiger und so, aber es ist jetzt alles Standardzeug mit 54 Volt in dem Fall, also Passive PoE für diese Geräte, aber da gibt es auch welche mit so ganz normal 802.11at PoE. Das war's. Also normaler Strom, das verbraucht
das
dann
ja
40 Watt. Das ist.
Das wäre nämlich jetzt die nächste Frage: Was braucht er so an Strom? 40 Watt, okay. Ja. Ist also auch.
Das ist
alles im Rahmen.
Kleckerkram. Also da musst du auch jetzt nicht irgendwie einen Standort ertüchtigen oder irgendwas. Ja, da machst du ja in so einem Turm eine Lampe an. Da, wenn die Turmbeleuchtung anmachst, um dann die Leiter hochzugehen, da weiß ich nicht, gehen da 500 Watt durch oder so, durch die Beleuchtung. Also 40 Watt, normale Verkabelung auf Kupferbasis. Du kannst es auch mit 2-Draht-Litze, also gibt es unterschiedliche Formen natürlich. Wie in jedem Technikspielzeug hast du viele Optionen. Aber es ist im Kern einfach.
Also, Plädoyer ist eigentlich ein schöne Abrundung des Ganzen. Plädoyer für mehr Richtfunk zur Anbindung von weißen Flecken.
Ich würde sagen, als Übergangstechnik.
Als Übergangstechnik.
Ich denke schon, jeder möchte sein Glasfaser schlussendlich. Andere Länder machen es uns ja auch vor. Mhm. Aber als Übergangstechnik lohnt es sich aus meiner Sicht, weil es sehr schnell geht. Ich muss nicht ein Jahr warten. Das kann man alles innerhalb von ein paar Monaten erledigen.
Ja, vielleicht hört ja der eine oder andere, die eine oder andere zu, die dann demnächst anruft und sagt, hier, bind unseren Ort mal an.
Ja, allerdings die großen Player, wie du auch bei der Bahn sicherlich dann schon gemerkt hast, unterstützen nicht jede dieser Ideen.
ja, da gibt es dann immer noch andere Interessen, die da natürlich mitspielen. Aber ja, also auf die Idee, die wird ja auch gar nicht besprochen. Ne? Also die findet ja so eigentlich gar nicht statt, dass es über Richtfunk zu machen. Oder seltener, es sei denn, man fährt wieder irgendwo, gab es da nicht mal irgendwo, dass mal irgendwo ein Mast hingefahren wurde und dann irgendwie Politiker dahin gekarrt wurden, weil man jetzt ein Mast hingefahren hat, aber es war LTE, ne? Naja.
Ja, das gibt es auch für Katastrophenfälle und sowas, existiert es schon.
Ja.
Aber ich glaube, dass das ist so einfach zu sagen, ja, ein Gigabit reicht ja nicht. Schauen Sie mal hier, 1000 Einwohner. Aber wie gesagt, wenn man viel Veranstaltungsnetz baut, dann merkt man das mit den Bandbreiten. Jetzt kann man sagen, es ist Äpfel und Birnen, weil die gucken ja dann auch nicht alle gleichzeitig Tagesschau, weil sie sind ja auf einer Veranstaltung und so. Aber in Berlin ist ja jetzt auch nicht jeder Verteilerkasten auf der Straße da irgendwie mit 100 Gigabit angebunden.
Ich glaube, auch dazu hatte Clemens einen Tweet rausgehauen, ne? Wie viele Leute hier im Aufbaunetz eingeloggt sind und die es nicht schaffen, irgendwie hier groß an die Kapazitätsgrenze zu kommen.
Ja, da waren 300-400 Leute im Aufbau-WLAN. Ja. Also jetzt ja CCC-Aufbau, ne? Angels und Aufbauleute. Und
muss man ja dazu sagen, ne? Das ist jetzt hier schon das, was man eigentlich als Heavy User bezeichnen.
Denke ich doch auch, ja. Und das
sollte jetzt vielleicht nicht, während sie gerade aufbauen, aber normalerweise schon, ja. Also hier sollte ja eigentlich schon einiges gesaugt werden.
Die gehen ja auch mal essen, ne? Und dann guckt man nochmal oder sind dann auch abends in ihren Zelten und so. Aber da sind dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben 200 Megabit Peak Traffic gehabt oder was. Also so 50 Megabit über den Tag. Eigentlich nichts, ja. Wo man sagt, ja, mach doch LTE. Gut, kann man auch immer noch, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen, über die Option LTE gegen Kabel gebunden ist oder so.
Haben wir noch nicht drüber gesprochen, nein.
Ja.
Möchtest du da noch was zu sagen?
Nö. der Vergleich funktioniert halt nicht. Ich finde es super, LTE finde ich super. Ich finde es gut, dass ich irgendwie mehr als 10 Megabit übers Telefon kriege. Ich weiß aber auch, dass niemand 100 Megabit benutzt. Und diese Diskussion 5G, 4G aus meiner Sicht an der falschen Stelle.
Das ist sowieso
emotionalisiert.
Ganz, 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 ganz schräge Diskussion. Ich finde diese, ja, sehe ich auch so. Ja, also das ist diese 4G, 5G-Diskussion, die öffentlich geführt wird, ist eine ganz komische.
Ja. Aber also jedenfalls ist die Bandbreitennutzung selbst der Heavy-User so, ist nicht so hoch, wie man halt meinen sollte. Und wir haben halt durch dieses Veranstaltungsgeschäft wirklich von einer Gewerkschaft über Industrielle, über eben Programmierer, so das gesamte Spektrum an Nutzern. Und die Menge unterscheidet sich erstaunlich wenig. Also man würde ja denken, na, da sitzen jetzt zum Beispiel 1000 Programmierer zur JSConf, die 1200 Geräte im WLAN haben. Für die haben wir das Netz auch gebaut, ja. Mhm. Also das WLAN und das Internet und was da so dran ist. Und da denkt man so, oh, was da so passiert, ja. Programmierer, ja, ganz schlimm. Und dann brauchen die 200 Megabit, mal 300. So.
Ja.
Und dann kommt aber eine große Gewerkschaft oder so und sitzt im Plenum mit 1000 Leuten und siehe da, die brauchen auch 300 Megabit. Aber die brauchen halt nicht 1000. Obwohl da viele hundert, viele tausend Leute im WLAN sind und sich ja auch irgendwann mal beschäftigen. Und die Telefone, das erzählt ja Clemens auch immer, die machen ja auch von selbst Dinge, Updates ziehen, ja. E-Mails abrufen und so. Aber jetzt schweifen wir sehr, sehr weit ab.
Ja, Philipp, vielen Dank.
Sehr gerne.
Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich
wie du rauskommst.
Wie ich rauskomme, ja. ja, also ich werde erstmal dir vielen Dank. Wenn ich die Sendung raushaue, werde ich dir auch nochmal Bescheid sagen, weil dann kannst du nämlich auch mal in die Kommentare gucken, weil ich bin gespannt, ob wir hier politische Diskussionen noch in die Kommentare lostreten. Ja. Also wenn dann noch Fragen kommen, dann kannst du ja auch mal reingucken. Und ja, hat mich sehr gefreut, fand ich sehr spannend und hat Clemens gut angeschleppt.
Danke.
Und erstmal dir noch viel Spaß auf dem Camp.
Vielen Dank.
Und ja, dann war es das mit einer Sondersendung vom Camp von Request for Commons. Danke euch.
This is not a static system. This thing is still evolving.